vom ganzen Herzen, dass wir uns heute hier treffen können, Herr. Danke, Herr, für ja, auch die kleinen Menschen unter uns, für die Kinder, Herr, die so wertvoll sind, Herr, die so wichtig sind in deinen Augen. Du hast selbst sie sogar als Beispiel genommen für uns Erwachsene und gesagt, dass wir werden sollen wie die Kinder, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass wir von ihnen etwas lernen können, aber dass du auch jetzt, Herr, sie segnest, Herr, dass sie die Mitarbeiter segnest, dass sie eine gute Zeit haben, Herr, dass sie dich erleben können, Herr. Aber auch wir, Herr, jetzt auch durch dein Wort, durch die Gemeinschaft mit deinem Wort, mit deinem Heiligen Geist, Herr, dass wir wie kleine Kinder, Herr, von dir lernen können, von dir aufnehmen können und einfach uns von dir ja, verändern lassen und mitnehmen lassen durch das, was du für uns vorbereitet hast. Ja. Im Namen Jesu Christi. Amen. Ja, jetzt dürft ihr Spaß haben und gute Zeit haben. Und ja, auch an euch, liebe Jugend, ihr wurdet ein bisschen unsicher jetzt beim Lied, hier beim letzten Lied, so ein bisschen habt ihr gelächelt, euch gefreut und so. Wir freuen uns, dass ihr hier bei uns im Gottesdienst mit dabei seid, dass ihr mitsingt, dass ihr mit unterstützt, dass ihr heute auch den Gottesdienst auch mitgestaltet. Sehr schön. Danke, dass ihr uns nicht so als alt abgestempelt habt und gesagt habt, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, wir machen unsere Jugendzeit dort, sondern dass ihr mit seid und wir freuen uns natürlich, euch auch alle hier zu sehen. Ja, ich habe eine Frage an euch. Und zwar heißt es in der Schrift, da gibt es einen Bibelvers und das ist das, was wir auch mit uns auch in der nächsten Zeit machen werden. Wir haben es als Team, als Lehre-Team entschieden, dass wir mit euch gerne uns mit dem Leben Jesu beschäftigen wollen, mit seinen Worten beschäftigen wollen. Und wir finden auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, in Vers 6, diesen Vers, da heißt es, wer also behauptet, mit Christus verbunden zu sein, also oder anders, wer also behauptet, mit Christus, ihn zu kennen, mit ihm zusammen unterwegs zu sein, der soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Also wenn jemand behauptet, ich gehöre zu Jesus, ich bin ein Jünger Jesu, ja, dann sagt die Bibel hier, dann soll er auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Das heißt, da wird das Leben Jesu als Beispiel genommen und gesagt, wir sollen so leben wie er. Man sagt nicht, hey, Jesus war so weit weg, es war so ein Superman, nein, müsste ich so werden wie er, sondern im Gegenteil, lebt, wie er gelebt hat. Und jetzt kommt meine Frage an euch, ihr dürft es einfach so reinrufen, welche Dinge sollten wir denn nachmachen oder welche Dinge sollten wir sozusagen, was hat Christus gemacht, was sollen wir mit einbauen, was würde euch so spontan einfallen? Welche Handlungen oder Taten oder was ist es, das wir tun sollten? Barmherzig sein. Sehr gut. Mitgefühl. Lieben. Nochmal. Einander achten. Ja. Vergeben. Licht sein. Respekt haben. Was war? Beten. Ja, beten. Was noch? Nicht lügen sollen? Habe ich richtig gehört? Ja, okay. Bitte? Ja, seine Feinde lieben. Da könnt ihr bei R von hinten auf seinem T-Shirt sehen. Love your enemies, also als ständige Erinnerung. Auf seine Stimme hören, ja, seine Stimme hören. Treu sein. Gehorsam sein. Gemeinschaft mit Gott suchen. Hat er auch mal wieder getan, ja? Dankbar sein. Auf ihn hören und auf ihn sehen, damit er uns mit seinen Augen leiten kann. Großzügig sein. Also da fällt vieles ein. Ne? Ich habe auf, das ist das, was wir von Jesus lernen. Sehr interessant. Ich habe einen Straßenevangelisten gesehen. Also ich habe, das war ein Video, der in England als Straßenevangelist unterwegs ist. Und da hat er halt ein Brett gehabt. Und auf dem Brett hat er unterschiedliche Persönlichkeiten gehabt. Da war Hitler abgebildet, da waren irgendwelche andere Menschen, die ich nicht kannte, abgebildet, aber die dort bekannt sind. Und dann hat er die Leute dort gefragt, es gibt eine Person, die wird noch mehr gehasst als diese Menschen, obwohl sie so viel Grausames getan haben. Er hat darauf gezählt, was sie alles getan haben und zum Schluss hat er halt einen Namen gehabt und dann hat er aufgedeckt und das war halt Jesus. Und dann ging es los mit den ganzen Streitgesprächen, wie sie gegen ihn und so weiter und die Menschen mögen ihn nicht in der heutigen Zeit. Aber warum? Er hat eigentlich nur Gutes getan, er hat uns ein Vorbild zurückgelassen, ein Vorbild welches einfach schön und wunderbar ist. Und heute, die heutige Predigt geht so ein bisschen in diese Richtung, was wir eigentlich nachahmen sollen, was wir eigentlich imitieren sollen. Und heute möchten wir einmal ein bisschen in das Herz Jesu hineinschauen und gucken, was ihn eigentlich bewegt hat, wie er eigentlich gehandelt hat. War er auch so ein Mensch, wie wir es oft manchmal tun, dass wir zum Beispiel die Bibel nehmen und wir schlagen die Bibel auf und dann steht da drinnen zum Beispiel, du sollst deine Feinde lieben oder du sollst deinen Nächsten lieben oder du sollst das und das und das. Und letztendlich leben wir eigentlich in einem System, ja, und wir tun es, weil wir denken, wir müssen es tun. Aber tat Jesus es genauso, war er genauso drauf, kannte er einfach das ganze Alte Testament und tat einfach nur das, weil er es tun musste, oder hat er einfach auf eine andere Art und Weise funktioniert? Und das ist das, was ich heute mit euch ein bisschen so durchnehmen möchte, durch zwei größere Bibelstellen und dann ein paar Verse noch dazu. Ich lese vor aus Lukas 10, hier geht es um den barmherzigen Samariter, eine Stelle, die wir alle gut kennen, sogar die Geschichten, sogar teilweise in der Welt ist diese Story bekannt. Sprüche daraus werden auch gebraucht. Und hier heißt es in Lukas 10, hier unterhält sich Jesus mit einem Schriftgelehrten, also mit einem Menschen, der die Bibel echt gut kennt und er unterhält sich mit ihm. Und dann fragt all dieser Schriftgelehrte, fragt ihn, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Ja, weil das ist ja die Hauptsuche eigentlich, die Schriftgelehrten hatten, die haben die Bibel studiert, damit sie dieses ewige Leben finden und wissen, wie sie zu Gott diesen Zugang bekommen. Und das haben nicht nur die Schriftgelehrten probiert, das haben Menschen auch überall auf der Erde probiert. Man hat versucht, irgendein Wässerchen zu finden, den Jungbrunnen zu finden, von dem man trinkt, oder irgendeine Frucht oder irgendeine Pflanze, die dir halt dieses ewige Leben gibt. Und letztendlich sind alle Religionen darauf ausgerichtet, dieses ewige Leben zu finden. Das scheint wohl tief in uns verankert zu sein, diese Frage beantwortet zu bekommen. So, und dann heißt es hier später, Jesus ist natürlich geschickt in seiner Rhetorik und fragt, ja, was sagt denn eigentlich die Bibel? Du kennst doch in der Bibel aus. Und dann heißt es ab Vers 27, er erwiderte, also der Schriftgelehrte, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Also was er gemacht hat, er hat einfach all die Gebote, die es im Alten Testament gab, er hat die Essenz der Gebote erfasst und verstanden und hat sozusagen, wie man so schön sagt, es gibt diese zwei steinernen Tafeln, die Mose auf dem Berg bekommen hat. Die einen sind sozusagen auf Gott ausgerichtet und die anderen sind zwischenmenschlich. Und er hat die Essenz dieser Gebote gut erfasst, ja, und drückte sie aus. Man kann sagen, er hat nicht nur einfach nur den Buchstaben gesehen oder nicht nur das Gesetz gesehen, sondern er konnte die Essenz der Gebote gut erfassen. Also ist schon Tiefgang hier drin. Und dann sagte Jesus zu ihm hier in Vers 28, du hast richtig geantwortet, sagte Jesus, tue das, dann wirst du leben. Tue das Richtige und dann wirst du leben. In Vers 29, doch der Gesetzeslehrer oder Schriftgelehrte oder Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Diese Fragen, die wir hier haben, diese hochgestochenen Fragen, diese Fragen, die, wir bewegen uns nicht und dann geht es um richtig und falsch. Und das sind die Schriftgelehrten, die Gesetzeslehrer, natürlich ein Gesetzeslehrer, die sind da drinnen stecken geblieben. Es geht immer nur um das richtig und falsch. Also oft auch, wenn wir bei uns so mal vielleicht in unsere deutsche Bevölkerung reinhören, ganz oft geht es um richtig und falsch. Was ist richtig, was ist falsch? Das ist korrekt, das ist nicht korrekt, das bin ich gut, das bin ich nicht gut. Ja? Und ich weiß das sogar manchmal, wenn Leute aus einem anderen Land nach Deutschland kommen, sie beschweren sich darüber, oh, hier sind so viele Gesetze, hier muss man sich an das und dies und jenes halten. Und dann, wir haben mal im Deutschkurs in Deutsch mal anders, haben wir mal einfach auch mal eine Fragerunde gehabt und dann ging es darum, darf man hier grillen und dann darf man das machen, darf man nicht das machen und das machen und das machen und dann letztendlich mussten wir halt antworten, ja, wir haben super viele Gesetze. Ja, wir haben super viele Regeln, tut mir leid, das ist bei uns so. Ja? Und sie vermissen das manchmal zum Beispiel einfach in die Natur zu gehen und dann dort halt ein Picknick zu machen und dann ist mal die Frage, darf ich das machen? Darf ich hier einen Grill aufbauen? Darf ich das? Darf ich nicht? Und so weiter und so fort. Und deshalb diese Frage und so waren auch die Gesetzeslehrer. Dann ging es die ganze Zeit nur um, was ist richtig und was ist falsch. Und dabei ist Folgendes passiert. Ihr Herz ist auf der Strecke geblieben. Ja, und das sehen wir halt in der Geschichte. Jesus muss hier diesem Mann eine einfache Frage erklären. Er ist fähig, eine Sache so tief zu erkennen, aber eine banale Frage kann er nicht so gut erkennen oder irgendwie will er da irgendwie Theater machen einfach. Ja? Und wer ist mein Nächster? Und Jesus nimmt und erzählt ihm eine Geschichte. Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte, Vers 30. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen halbtot liegen. Hier gibt es einen Menschen, ja, der von Jerusalem aus der heiligen Stadt in Jericho, verfluchte Stadt, ja, sozusagen auf dem Weg war. Wir wissen nicht genau, was seine Motive waren. Wollte er ein Geschäft auf die Beine stellen? Wollte er kaufen, verkaufen? Wollte er Freunde besuchen? Wir wissen nicht, was seine Motive waren. Wir wissen es einfach nicht. Also er war auf dem Weg und auf diesem Weg passierte ihm etwas. Und zwar kamen böse Menschen, sehr egoistische Menschen, die ihren Vorteil gesucht haben. Und ihnen war ihr Vorteil lieber und sie respektiert nicht mehr das Gewissen eines anderen Menschen, sondern sie wurden selbstsüchtig und haben dann halt überfallen und ihn zusammengeschlagen, brutal zusammengeschlagen und ihn halbtot liegen lassen. Einfach ein verletzter, kaputter Mensch, der jetzt da auf der Straße liegt. Zufällig ging ein Priester vorbei, den gleichen Weg hinab, zufällig. Ja? Also hier nimmt Jesus jemand jetzt, der eigentlich sozusagen in der damaligen Zeit, man würde davon ausgehen, dass er sehr nah an Gott ist. Das ist derjenige, der sich mit Gott sehr gut auskennt. Das ist der, der in das Heiligtum hineingeht. Das ist der, der dort am Dienen ist und der eigentlich Gott gut kennen müsste. Und was macht dieser Priester? Vers 31, zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinab. Er sah den Mann liegen und er machte einen Bogen um ihn. Also, und bei ihm wissen wir es auch nicht genau. Warum macht das? Jesus erklärt nicht, ja, der Priester, du, in Jericho gibt es da irgendwo, was er, eine Zeremonie, die er durchführen musste, oder er musste dort irgendein Seelsorgegespräch führen und so weiter. Und, sondern er ging einfach und er ging am Mann vorbei. Vielleicht hat er auch den Mann beurteilt, was habe ich damit zu tun? Er ist unrein, er ist schuldig geworden und er hat es verdient, er ist selbst schuld daran. Ich weiß nicht genau, wie es uns manchmal geht, wenn wir durch die Stadt hindurchgehen und wir sehen die armen Menschen zum Beispiel, dann laufen wir durch und wir sehen sie und ich weiß nicht genau, also irgendwie, der hat es verdient, ja, der hat bestimmt Drogen genommen und was weiß ich und so weiter. Und dann machen wir auch einen Bogen umherum, ja, um den Menschen. Genauso verhielt sich ein Levit. Also ein Levit, das waren die Diakone sozusagen. Diakone, das waren die angepackt haben, die mit den Händen uns unterstützt haben, die den Priesterdienst unterstützt haben. Und die, also die sozusagen die Zweitnächsten zu Gott sozusagen, die sich mit Gott auskannten, die Dienste im Tempel alle kannten und so weiter. Auch er macht einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samariter. Und hier wird jetzt ein Mensch genommen, der damals in dem jüdischen Volk als unrein, die waren unrein, das waren Menschen niedriger Klasse. Das waren Menschen, mit denen wolltest du nicht Gemeinschaft haben. Ich weiß nicht genau, gibt es hier einen Bezirk in Bielefeld, der irgendwie nicht so beliebt ist und wenn du da mal durchfährst, zitterst du schon. Ich weiß, in Heidelberg war es so, da gab es ein russlanddeutsches Viertel und das war nicht beliebt in Heidelberg. Da hat man mal gesagt, da willst du nachts nicht durchfahren. Warum auch immer. Ne? Aber da willst du nachts nicht durchfahren, da kann dir was passieren nach dem Motto. Also, das ist etwas, wo die Leute nicht hinwollten. Ich weiß nicht genau, was da die Russlanddeutschen angestellt haben, dass sie so einen Ruf bekommen haben. Und so war es auch mit diesen Menschen. Das war ein Samariter. Ja, das war einer, der verpönt war. Das war einer, der unterschiedliche Spiritualitäten in seinem Leben hatte. Der hat nicht nur unbedingt immer die gleiche Ausrichtung gehabt auf Gott oder auf den Gott Israel, sondern die haben mal noch diese Götter noch und diese Götter und die, also so ein Mischmasch, so wie es heute in Deutschland halt auch ist. Keine Klarheit mehr. Ja? Und auf diese hat man heruntergeschaut. Also die Priester haben auf sie heruntergeschaut, die Leviten haben auf sie heruntergeschaut und besonders die Schriftgelehrten und die Gesetzeslehrer, wo es um richtig und falsch ging, die in diesem System steckten, die haben diese Menschen so ganz stark verurteilt. Doch was jetzt hier passiert, ist sehr, sehr schön und drückt auch ein bisschen auf das Herz Jesu aus. Also schließlich näherte sich ein Samariter, als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Das ist das Erstaunliche. Wir lesen bei dem Priester und Leviten, lesen wir nichts über ihre Herzensbewegung, ja? Sondern sie denken vielleicht in diesen Mustern von richtig und falsch. Das ist korrekt, das ist nicht korrekt. Unrein, böse oder gut. Ja, oder ich habe keine Zeit oder Dienst und ich bin gerade heiliger Mann, ich darf mich nicht an ihn verunreinigen. Ja, so denken vielleicht die Priester und die Leviten. Es wird darüber nichts gesagt, aber auf jeden Fall, was sie tun, ist, sie sehen diesen Menschen, sie gucken weg von den Menschen und sie verstocken ihr Herz, sie verhärten ihr Herz diesem überfallenen Menschen, diesem Menschen in der Not. Und ja, ich die Frage an uns vielleicht jetzt auch, wie geht es uns eigentlich? Wie geht es eigentlich uns? Wie geht es uns mit den Menschen, die draußen sind? Ja, wir haben hier in der Kirche, wir haben gute Gemeinschaft, wir fühlen uns wohl, aber haben wir uns schon, ich weiß nicht genau, es sind Menschen, die jeden Tag verloren gehen, laut der Schrift, jeden Tag ohne Erkenntnis mit Gott leben. Menschen, die keinen Frieden, keine Liebe und keine Erfüllung und keine Dankbarkeit und keine Freude haben, die nur Sorge haben, die nur alleine am Kampf sind, die nur sich selber haben. Ja? Und wir laufen doch auch oft vorbei. In der Schule, mit den Klassenkameraden, an den Arbeitsplätzen und so weiter und so fort. Wir laufen ja auch eigentlich oft vorbei oder bleiben wir stehen, erkennen wir sogar die Not nicht sehr oft. Und hier ist eine innere Bewegung, tiefes Mitleid. Und ich finde, hier drückt sich eigentlich Jesus selber aus. Also er hat auch tiefes Mitleid. Jesus war nicht bei dem Vater. Er war nicht bei dem Vater. Und dann sagte der Vater so zu ihm, so Jesus, also du musst jetzt auf die Erde gehen, ne? Und da musst du für alles sterben. Das ist mein Wille für dich. Du bist doch ein guter Sohn, oder? Ja, Papa. Okay, dann gehe ich mal runter auf die Erde. Und er hat eigentlich gar keine Lust. Er sagt, oh, was mache ich hier? Ich muss leben wie alle anderen auch. Schwitzen aufs Klo, oben war alles viel besser. Jetzt bin ich hier in diesem Dreck. Diese Menschen, die sind nicht fähig, vernünftig ihr Leben zu leben. Die ständig am Sündigen sind und du redest mit ihnen und die kapieren einfach nichts. Das hätte seine Reaktion sein können. Darf ich unsere Rasenmäher-Geschichte erzählen? Einmal kurz. Darf ich, danke. Mein Sohn, ja, der hat eine Aufgabe von mir bekommen. Das ist halt, also bei uns gibt es ja, wir müssen halt mal wieder Unkraut herauszupfen. Wir haben es so mit ihm geregelt, dass er sozusagen den Rasen immer mäht. Ja? Ich bin für die Hecke zuständig eigentlich und die Kids mit Sarah, die machen halt dann das ganze Unkrautzeugs raus. So haben wir uns aufgeteilt. So ein bisschen nach dem, worauf jeder Lust hatte. Ne? So, und jedes Mal, wenn ich dann meinen Sohn frage, hey, ich weiß schon, ich überlege schon Methoden, wie ich an Josef herantreten kann, dass er Lust hat am Rasen mähen. Ne? So, und dann komme ich zu ihm und dann sage ich, hey Jojo, es ist Zeit, Rasen zu mähen. Und sein Gesicht, das ist so der Blick des Todes. Ja? Er macht es zwar, aber nicht gerne. Ja? Er macht es zwar, weil es machen muss, weil es gemacht werden muss. Ich verstehe dich. Als ich jung war, war ich genauso. Das wiederholt sich. Mittlerweile kann ich das gar nicht nachvollziehen, warum Rasenmähen keinen Spaß macht. Ja? Aber früher habe ich es gehasst. Ich habe es gehasst. Also ich habe meinen Vater, ich habe das getan, was er gesagt hat, aber ich habe es gehasst. Ja, oder manchmal wollte mein Vater auch, dass wir nach draußen gehen und irgendwie die Felder umgraben. Wir haben so einen Garten gehabt, ne? Aber wir haben es zwar gemacht, aber wir haben es gehasst. Wir haben jeden Stich in die Erde gehasst. Ja, wir wollten das nicht machen. Und er so, ich kann das nicht verstehen, das macht doch so viel Spaß. Da fühlt man sich belebt und so weiter. Hat er schon recht gehabt. Am Ende war es so. Man verändert sich. Und so ist es auch mit Jesus. Er tat nicht einfach nur, was der Vater wollte, sondern er wollte es selber machen. Solch ein Sohn war er. Solch eine Beziehung zu seinem Vater hat er, dass er es gerne tat. Ja? Und wenn wir zum Beispiel Stellen lesen, Matthäus 15, als Jesus aber seine Jünger hergerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage sind sie bei mir, und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verrecken. Jesus sieht das Volk in einem hungrigen Zustand und er ist innerlich bewegt. Und daraufhin kommt der Gedanke, jetzt ein Wunder zu tun.
sich jetzt auf eine besondere Art und Weise zu verherrlichen. Er tut es nicht mit einem murrenden Herzen, ach die schon wieder und was weiß ich, die mit ihren Nöten und wie lange kann man denen noch dienen und so weiter und so fort. Sondern er ist innerlich bewegt, aus dem Mitleid des Herzens. Matthäus 14, Vers 14, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl innerlich bewegt und er heilte ihre Kranken. Er heilte nicht die Kranken, weil es in der Tora steht oder weil es der Vater gesagt hat, dass er es tun soll, sondern er war innerlich bewegt, es zu tun. Es gab eine Regung des Herzens. Matthäus 20, Herr, sagten die Blinden, wir möchten sehen können. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen und von da an folgten sie Jesus nach. Inneres Mitgefühl. Oh, das ist wie kommen wir bloß an den Punkt dieser Gleichgültigkeit und Verhärtung, die ich bei mir auch entdecke. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Meine Telefonnummer ist ja auf der Webseite. Das heißt, wenn jemand uns anruft, dann landen sie bei mir. Dann ist es meistens wegen Saalvermietung, das kommt bei mir an. Oder wenn Leute anrufen, dann rufen sie an, auch wegen finanziellen Nöten. Sie wollen Geld haben, sie wollen ganz konkret Geld haben, erzählen Stories und so weiter und so fort. Und einmal habe ich sogar ein Erlebnis hier in Bielefeld gehabt, da bin ich ans Telefon gegangen. Und dann haben sie auch von mir gehört, also auf der Straße, dass wir die Straßeneinsätze gemacht haben, hat sich das rumgesprochen, irgendwie, ja, und dann, mein Name war schon da, und dann haben sie angerufen und sie haben gedacht, sie bekommen hier finanzielle Unterstützung. Habe ich aber nicht zugesagt, ich habe es am Telefon nicht gesagt. Sie kamen hier hin, ja, und dann haben sie nicht diese finanzielle Unterstützung bekommen. Sie haben jemanden schicken lassen, um mich rauszuholen vor der Tür, und dann wollte ich ihnen nichts geben. Ich sagte, ich habe nichts, ich will nichts geben, also das war nicht meine Absicht. Da wurden die zornig. Sie haben uns versprochen. Und der eine Typ hat mich fast verprügelt da draußen, vom Gemeindehaus. Und das hat mich natürlich ein bisschen erschrocken. Dachte, ich habe schon oft überlegt, soll ich meine Telefonnummer da lassen oder nicht lassen? Ja, und letztens hat wieder ein Mensch angerufen, vorgestern. Ruft ein Mensch an. Und wie gehe ich jetzt ans Telefon ran? Gehe ich so ran, ey, unbekannte Nummer, anonym, voll gut. Gehe ran, hallo, ja. Und dann sagt er ganz vorsichtig, ja, ich habe gehört, dass Sie ein Christ sind. Ist das richtig? Ja, ich so, ja. Und Sie beschäftigen sich auch mit Lesen und so, ja. Und studieren also der Bibel und so, ja. Okay, alles klar. Aber mein Herz war schon vorsichtig. Der will bestimmt wieder Geld haben und so weiter und so fort. Also negative Erfahrungen machen das, dass mein Herz verhärtet wird. Verletzungen machen das, dass mein Herz verhärtet wird. Oder vielleicht auch unsere Versuche. Wie oft haben wir schon mit Menschen vielleicht über Gott, über seine Liebe geredet und es ist nichts passiert und dann kommt es zu einer Verhärtung und ich bin nicht mehr dieser flexible Mensch und ich war genauso auch vorsichtig. Früher wäre ich hingefahren. Früher hätte ich zu mir nach Hause eingeladen. Jetzt bin ich aber vorsichtig. Ich weiß auch, ein Freund von mir, der vor kurzem auch eine intensive Beziehung mit Gott entwickelt hat oder bekommen hat, und sie hat ein ganz anderes Herz bekommen. Und ich staune immer wieder und ich bekomme durch ihn ein Spiegelbild. Er ruft mich an und dann sagt er plötzlich, du, ich habe gehört, der und der, da ist eine OP. Ey, kannst du mit dafür beten? Boah, das geht mir so durch Mark und Bein und das kann ich gar nicht ab. Und ich höre das und denke so, ey Michael, du warst auch mal so. Hey, du warst auch mal so und jetzt bist du so ein Priester geworden, der durch die Gegend läuft, der keine Zeit hat, der beschäftigt ist, der nur noch schalten muss, der nur noch funktionieren muss. Und das ist ja nicht nur bei mir so, das ist ja bei uns allen heute so in der Welt. In dem ganzen Stress, den wir haben, in den ganzen To-Dos, die wir haben, mit den ganzen Nachrichten, die wir beantworten müssen, ganzen Instagram-Videos, die wir schauen müssen, Facebook und alles Mögliche. Das nimmt uns so die Zeit weg und plötzlich ist eine wahre Not da und wir haben keine Augen dafür, wir sehen es nicht. Und dann tun wir es, weil wir es tun müssen. Oder auch systematisch, ja, Jesus hat es getan, Jesus hat es gesagt, ich mache das jetzt auch. Aber wo ist diese innere Bewegung? Wo ist die innere Bewegung, wenn wir zum Beispiel auf die Straße gehen würden oder Menschen von Jesus erzählen würden und dann diese innere Bewegung, Herr, wenn ich nicht gehe, dann sind diese Menschen verloren. Und dann ist es die innere Bewegung, die mich auf die Straße bringt. Oder die innere Bewegung, die es mir macht, dass ich Menschen von Gott erzähle. Oder dass ich ihnen helfe, sei es finanziell, sei es moralisch, sei es einfach seelsorgerlich, dass ich beistehe. Eine innere Bewegung, Mitgefühl zu haben für die Menschen, Mitgefühl zu haben für die Menschen in dieser Welt, in ihren Nöten, in dem geistigen Zustand. Und das Schlimme ist ja, Jesus nimmt ja Priester und Leviten als Beispiel. Das kann ich auf mich sehr gut übertragen als Pastor. Aber auch wir, die wir hier vielleicht schon jahrelang mit Gott unterwegs sind, dass wir eine Verhärtung erlebt haben. Durch schlechte Erfahrung. Dadurch, dass wir im System drin sind und wir denken nur noch, was ist richtig oder falsch? Diese Lieder zu singen ist richtig oder das ist falsch oder was man anzieht, das ist richtig oder falsch oder wir sitzen, ist richtig oder falsch. So muss man es machen und es geht immer nur um Ordnungsfragen. Und das System erstickt unser Herz. Dafür müssen wir uns hüten, müssen unser Herz bewahren, dass uns das niemals passiert. Unser Herz muss lebendig sein. Hier heißt es sogar in Hesekiel 36, dann sagt Gott selbst zum Volk Israels, welches so gesündigt hat und weggefallen ist, sagt zu ihnen, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, ein lebendiges Herz geben. Dieses Herz, welches Stein ist, welches verhärtet ist mir gegenüber, also dem lebendigen Gott und auch untereinander, das will ich ersetzen, indem ich euch meinen Geist gebe. Und das ist das, was mir gefällt. Ich bin selber nicht fähig, mein Herz lebendig werden zu lassen, voller Mitgefühl werden zu lassen. Wenn ich heute diese Predigt höre oder darüber auch, wo ich nachdenke, so, wie oft war ich schon an dem Punkt, wo ich dachte, wie ist mein Herz so taub geworden und so verhärtet, ohne Mitgefühl? Dann entdecke ich, der einzige Weg, dieses Herz verändert zu bekommen, ist Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ich muss ihn suchen. Ich muss mit ihm Gemeinschaft haben. Und wenn ich ihn wieder persönlich erlebe, dann merke ich, wie er mein Herz wieder umformt. Plötzlich kann ich da weinen, wo ich früher keine Tränen mehr hatte. Die Tränensäcke werden entwickelt wieder auf eine neue Art und Weise. Mein Herz wird bewegt. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr meine Ordnung lebt. Meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also von innen heraus, ihr wollt es, ihr wollt nach dem Willen Gottes leben. Das ist das, was er bewirken möchte in unserem Leben. Dazu ist Jesus auf diese Erde gekommen. Er war im Himmel, er war mit dem Vater und die innere Bewegung des Vaters, sein inneres Mitleid, welches er für uns Menschen hatte, war auch das innere Mitleid von Jesus, von seinem Sohn. Die sind komplett synchron, die sind eins. Und Jesus handelt aus dem heraus. Das heißt, jedes Mal, wenn Jesus auf der Erde weint, weint Gott im Himmel. Jedes Mal, wenn Jesus Mitleid hat, dann hat Gott Mitleid im Himmel. Jedes Mal, wenn Jesus freut, dann freut sich der Himmel. Jesus ist das Spiegelbild gewesen des Himmels auf dieser Erde. Wenn damals jemand wissen wollte, wie geht es eigentlich im Himmel ab, dann musste er das Leben Jesu anschauen. Und durch Jesus haben sie gesehen, wie es Gott eigentlich wirklich geht in dem Moment. Der barmherzige Samariter, dieser böse Mensch, dieser verdorbene Mensch, er hat das, was die Leute im System verloren haben, Herz. Er hat ein tiefes Mitleid und er ging zu ihm hin. Jetzt, weil er dieses tiefe Mitleid hat, handelt er aus dem Mitleid heraus, aus dem Gefühl heraus, aus der Liebe heraus. Und jetzt bringt er ein Opfer da. Dieses Herz ist opferbereit. Er ging zu ihm hin, er behandelt seine Wunden mit Öl. Also er lässt ihn nicht liegen, er sieht ihn. Das Erste, was er tut, ist, er sieht ihn, er sieht seinen Zustand und er kann nicht gleichgültig vorbeigehen. Und dann fängt er an zu handeln, nachdem er ihn wirklich gesehen hat. Ja? Und nimmt Wein und Öl und verbindet seine Wunden. Dann setzt er ihn auf sein eigenes Reittier. Man hätte ja auch schon sagen können, okay, hey Bro, ich habe dir das Beste schon getan. Ja? Jetzt müsstest du vielleicht bis dahin, bis zu der Stadt da langlaufen. Und dann hast du es geschafft, sondern nein, er nimmt ihn, sein eigenes Reittier, er nimmt seinen Besitz, ja, und setzt ihn auf dieses Reittier, bringt ihn in ein Gasthaus. Ja, nicht nach Hause in diesem Fall, Gasthaus, aber Gasthaus heißt ja, da muss ja bezahlt werden, das muss ja versorgt sein. Bringt ihn in ein Gasthaus und versorgt ihn dort. Vielleicht ist dieses Gasthaus ja auch eigentlich als Gemeinde gedacht. Hm? Vielleicht redet er hier eigentlich von unserem Ort. Vielleicht will Jesus Menschen von da draußen, die von Räuber überfallen worden sind, zu uns bringen. Auf der einen Seite sollen wir werden wie er, aber auf der anderen Seite sind wir vielleicht dieses Gasthaus. Und Jesus sagt, hier hast du einen Kaputten. Hier hast du einen, der überfallen worden ist. Ja, mag sein, egal was in seinem Leben passiert ist, Jesus prüft nicht nach. Sag mal, warum bist du in die verfluchte Stadt Jericho gegangen? Und dann ist es unser Job vielleicht als Gemeinde, sein inneres Mitgefühl weiterzutragen an die verlorenen Menschen. Am nächsten Morgen zog er zwar, es blieb noch eine ganze Nacht bis zum Morgen, am nächsten Morgen zog er 2 Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Das ist das, was Jesus zu uns sagt. Kümmere dich um diese Welt. Kümmere dich um die verlorenen Menschen. Kümmere dich um die Menschen, die unter die Räuber gekommen sind. Kümmere dich um ihn. Und wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Jesus stattet uns aus. Er gibt uns seinen Geist. Er gibt uns sein Herz in unser Innerstes hinaus. Er hat uns diese 2 Denare gegeben, dass wir uns um diese Menschen kümmern können. Er hat uns Kapazität gegeben, das zu machen. Er hat uns damit ausgestattet. Er hat uns Gaben gegeben, die nicht nur dafür da sind, dass ich besser in den Spiegel schauen kann und sagen kann, ich habe diese Gabe, sondern die sind da, damit ich anderen dienen kann, aus dem inneren Mitgefühl für die Menschen. Wenn noch was fehlt, dann will ich bezahlen. Also wirklich gründliche Liebe, gründliche innere Bewegung, gründliche Fürsorge für diesen Menschen, der unter die Räuber gekommen ist. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, der sich doch so gut mit der Schrift auskennt, der schon alle Bibelgeschichten kennt und trotzdem unfähig ist, so eine einfache Frage zu beantworten oder selbst zu erkennen und danach zu leben. Wer von den dreien hat als nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat. Jonas hat gleich das erste Wort rausgehauen vorhin, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit Gottes, Barmherzigkeit. Haben wir diese Barmherzigkeit? Leben wir aus der inneren Bewegung zueinander, aber auch für die Menschen da draußen? Eine andere Geschichte hier aus Lukas 19 hat mein Herz auch sehr, sehr bewegt. Und ich möchte, das ergänzt sich hier, diese zwei Stellen. Hier heißt es, und als er sich näherte und die Stadt sah, Jerusalem sah. Also die Vorgeschichte davon ist, Jesus ritt auf einen Fohlen ein und man schrie, Hosanna, Hosanna. Wenn man das genau, wenn man noch anderen Stellen liest, dann heißt es, und die Jünger jubelten. Sie sprangen und sie jubelten laut. Der Messias ist da. Die Errettung ist da. Sie jubelten. Das Volk zog ihre Kleider aus und legte sie dahin, Palmzweige und so weiter. Sie freuten sich, dass der Messias da ist. Und ein bisschen später, als Jesus sozusagen dem Stadtkern sich mehr und mehr näherte, ja, da heißt es, und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie. Er weinte über sie. Gott weinte in diesem Moment, als Jesus dort weinte. Weinte über diese Stadt, die sich eigentlich gerade freut. Und dann sagte er und er sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jetzt ist aber vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Jesus weint darüber. Jesus weiß, er kommt jetzt in dieser Stadt an und sie werden diesen Moment nicht erkennen. Sie werden das Wirken Gottes nicht erkennen. Ja? Und sie werden mich, also Jesus, sie werden ihn ablehnen. Sie werden sich gegen Gott selber entscheiden. Jesus abzulehnen heißt, sich gegen Gott direkt selber zu entscheiden. Und sie tun das. Sie werden das tun. Er weiß es. Und er weint schon deshalb. Er weint, weil sie diese Entscheidung treffen werden. Er weint darüber, weil sie diesen Moment nicht erkannt haben. Wie viel hat Gott in unserem Leben gearbeitet? Vor unserer Nase teilweise. Und wir haben es nicht erkannt. Und so ist es mit diesem Volk Israel. Er hat vor ihrer Nase Wunder getan. Er hat Zeichen getan. Er hat den Messias selbst gesandt, das Innerste seines Herzens auf diese Erde geschickt. Und dann kreuzigen sie diesen Jesus. Sie kreuzigen diesen Jesus. Und Jesus weiß, was auf ihn zukommen wird. Er weiß, sie werden ihn töten. Er weiß, sie werden ihn verspotten. Er weiß, sie werden ihn misshandeln. Er weiß das alles. Und trotzdem, obwohl er das weiß, weint er nicht um sich selber, in sein eigenes Mitleid verfallen. Er weint für die Stadt. Er weint über das Gericht, welches über diese Stadt kommt, dieses verdiente Gericht, das über sie kommen wird. Er ist innerlich komplett dabei. Er fühlt mit der Welt, er fühlt mit dem Volk Israel, er fühlt mit den verlorenen Menschen, er fühlt und daraus handelt er und tut er Dinge. Das bewegt Jesus, inneres Bewegen, Mitgefühl für die Menschen. Oh, das ist mein Wunsch, ich möchte selber frei sein von einem System, von Regulierungen und so weiter und so fort, Dinge, die mein Herz lähmen. Sicherlich geht es zum gewissen Grad System, ist notwendig, damit unser Herz Freiheit hat, auch sich darin zu bewegen. Aber wenn es mein Herz lähmt, wenn es mein Herz einnimmt und ich habe keinen Raum mehr für die Bewegung meines Herzens, dass Gott in mir sich bewegen kann, dann ist es furchtbar. Jesus weinte für Jerusalem, weinte über das Gericht, welches auf sie zukommt. Wie sieht es mit uns aus? Wie sind unsere Herzen? Ist da Bewegung drin? Ist es ein Sarg, der vielleicht äußerlich schön aussieht, übertüncht und so weiter, aber innen drin kein Leben, keine Liebe? In Johannes 13, 34, 35 sagte er auch, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander. Ja, das ist interessant, er sagte nicht nur einfach, sondern Liebe ist das, was er sucht. Genauso wie ich euch geliebt habe, also genau die gleiche Liebe, die ihr erfahren habt, die sollt ihr euch einander auch geben. Liebt einander. Und an dieser Liebe, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht an den tollen Worten, nicht an den Predigten, nicht an den guten Programmen oder Events, die wir machen. Nicht an dem Mittagessen werden sie uns erkennen, dass wir seine Jünger sind. Sondern wenn die Menschen unter uns sind und sehen, dass wir eine Liebe füreinander haben, die auch Jesus für uns gehabt hat, daran werden sie erkennen und sagen, boah, das ist crazy hier, das ist verrückt. Ich weiß nicht, das ist irgendwie alles so ein bisschen so sektenhaft. Aber ja, na, irgendeine Liebe haben sie schon. Also das war schon krass. Das kenne ich so eigentlich gar nicht. So mag es sein. Das werden die Menschen spüren. Jesus sucht auch bei uns füreinander diese innerliche Herzensbewegung. Liebe füreinander. Ich weiß, eine Geschichte von meinen Kindern, die mein Herz bewegt hat, jetzt vor kurzem. Meine kleinste Tochter kommt runter, schreit und so weiter. Und dann sagt sie, Lea hat mich geschlagen. Wir haben zusammen ein bisschen Computer gespielt und dann hat die Lea sie geschlagen. Ich kenne meine Tochter natürlich, die kleinste, und habe so gedacht, manchmal hat man keine Lust schon darauf alles. Das ist ja jeden Tag, ne? Dieses Richtersein. Und dann sagt sie zu mir, habe ich sie gefragt, ja, aber was hast du gemacht? Hat sie gesagt, ja, ich habe Lea geschlagen. Also sie hat Lea zuerst geschlagen, ja. Und dann sagte sie, aber das ist nicht gerecht, weil sie hat viel härter zugehauen, als ich zugehauen habe. Das war ihre Logik, ne? Das heißt, die Logik bei ihr ist, wenn ich ein bisschen haue, dann darf sie auch mich nur ein bisschen zurückhauen. Aber natürlich, der andere haut zu, damit man nicht mehr wieder zurückgehauen wird. Sonst geht es ja die ganze Zeit so hin und her. Deshalb wird strenger zurückgehauen. So, ich natürlich betrübt über, ne, dass meine Kinder zwar eine Herzensbewegung haben, aber eine negative haben. Ja, dass Richtung Hass und Wut und gegeneinander geht. Ja, und warum hast du sie gehauen? Ja, sie ist schon größer als ich und sie spielt besser Computerspiele und sie hat mir nicht geholfen. Und ich wollte sie mir helfen, weil sie mir nicht geholfen hat, habe ich sie geschlagen. Ja, und dann bin ich aufgestanden vor ihr und gesagt, guck mich mal an. Und sie steht so vor mir da, ne, so klein. Sagte, wenn du mich haust, ja, und ich zurückhaue, wer wird diesen Kampf gewinnen? Also gesagt, du. Ja, siehst du, du musst ja eine Kämpfe gut aussuchen, habe ich zu ihr gesagt, ne, also mit wem du dich prügelst. Das ist wichtig, ja. Auf jeden Fall, was ich sonst immer tue, normalerweise, aber diesmal hatte ich einfach irgendwie, ich weiß nicht, war mir nicht sicher, hat sie es verdient, nicht verdient. Es ist manchmal so schwer, gerecht zu urteilen in solchen Fällen. Normalerweise, was ich mache, ich nehme sie runter und dann sage ich zum Beispiel, bei dem, der angefangen hat, okay, you started it, du hast angefangen, jetzt musst du dich entschuldigen. Und dann sagen sie, I'm sorry, Entschuldigung. Und dann sagt die andere Person, ich vergebe dir. Und dann sage ich dann, in diesem Fall, okay, jetzt musst du auch sagen, Entschuldigung, weil du hast ja härter zugehauen. Und sagt die andere Person, Entschuldigung. Und dann sagt sie, ich vergebe dir. Also, versteht ihr, das ist mein System. Ich drücke ihnen das auf und sie gehen dann wieder weg ungefähr. Aber haben sie sich wirklich vom Herzen vergeben? Wahrscheinlich nicht. Oben sind sie und dann meiden sie sich gegenseitig. Weil im Herzen haben sie sich nicht vergeben. Und dann war ich so tief bewegt, weil das habe ich noch nie gesehen. Muss ich schon sagen, also in dem Alter zumindest. Und dann vergehen ein paar Stunden und dann sitze ich dann am PC und die Lea setzt sich da hin und sie ist am Essen. Ja? Und dann kommt diese kleine Person, Annabella, 6 Jahre alt, kommt rein und sagt, Lea, es tut mir leid. So, what? Jemand von diesen Kindern, also Kleinkindern, entschuldigt sich von selber? Da gab es ein inneres Erkennen irgendwie. Irgendwie gefällt mir diese Distanz nicht mehr, die ich zu dir habe. Oder ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Auf jeden Fall kommt die Kleine und dann sagt die Lea, ich vergebe dir. Ach, Da habe ich im Herzen mich so gefreut, weil ich wusste, das, was jetzt passiert ist, kommt vom Herzen. Das hat ihnen keiner gerade aufgezwungen. Keiner hat ihnen gerade Schläge angedroht, also einer der Älteren Schläge angedroht oder die Lea Schläge angedroht oder was weiß ich, die prügeln sich immer wieder. Sondern das war einfach, und ich habe da gesessen und das ist mir aufgefallen. Innere Herzensbewegung kam da hinein. Eine innere Erkenntnis in dem Alter. Liebe Gemeinde, lass uns nochmal in uns hineingehen, in uns hineinschauen und fragen, was treibt uns an? Was ist los mit unserem Herzen? Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit den Menschen da draußen um? Was bewegt uns? Sind das einfach nur Systeme? Jesus hat gesagt, und deshalb tue ich das. Ja, natürlich, die Seite gibt es auch, die Zeit des Gehorsams, wo wir einfach tun, obwohl wir uns gar nicht danach fühlen. Aber vielmehr, wenn wir einen Gehorsam haben, ja, ich folge dir, Jesus, aber zur gleichen Zeit ist es meine Herzensbewegung. Ich will es auch tun. Ja, Herr, ich habe jetzt diese Pläne gerade gehabt, aber Herr, ich will es jetzt tun. Und ich lasse alles liegen und stehen und ich gehe und tue das nach der inneren Herzensbewegung. Was machen wir denn, wenn diese innere Bewegung nicht mehr da ist? Was machst du denn jetzt, wenn du festgestellt hast, beim Zuhören, oh boah, wann hat sich mein Herz das letzte Mal überhaupt bewegt? Was machst du damit? Und das ist auch das, was bei David war. David hat sehr, 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 sehr schwer gesündigt und dann kam er zu Gott und hat da Folgendes gebetet. Herr, gib mir ein neues, ein reines Herz. Gib mir einen beständigen Geist. Fülle mich neu mit deinem Heiligen Geist. Verändere mich. Lasse mich wieder so sein, wie du es bist. Wir haben alle ein verhärtetes Herz. Dafür ist Jesus gekommen. Dafür hat er uns seinen Geist gegeben. Das heißt, was uns fehlt, ist die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das heißt, du hast zwar viel Gemeinschaft mit dem System gehabt, viel Gemeinschaft vielleicht mit dem Bibellesen gehabt, aber was dir gefehlt hat, war die Beziehung zu dem lebendigen Gott, der richtige, wahre Kontakt, die Realität des Glaubens fehlt in deinem Leben, in meinem Leben. Und das ist das Einzige, was unser Herz wieder verändern kann. Wenn wir wirkliche Gemeinschaft haben, wenn wir Zeit nehmen, wenn wir beten, wenn wir reden und Gott wieder erleben, erfahren, wie sehr er uns liebt, das verändert unser Herz so sehr, dass wir anfangen, so zu ticken, wie er tickt. Und dazu möchte ich euch einladen zu beten, zu fragen, zu sagen, Herr, gebe mir einen neuen Geist, gebe mir ein frisches Herz. Herr, verändere mein steinernes Herz und gebe mir ein fleischernes Herz, ein Herz, welches lebt und Mitgefühl hat für die Menschen. Die Verhärtung und die Versteinerung, nimm sie raus aus meinem Leben, damit du, Herr, durch mich dein Werk tun kannst, machen kannst. Dazu möchte ich euch gerne einladen. Besonders, warum diese Predigt heute auch noch? Wir werden ja den nächsten Urlaub fahren. Wir fahren auch im Urlaub. Jetzt am 28. fliegen wir nach Spanien mit der Familie. Naja, und dann ist man ja so im Urlaubsmodus. Ja, da musst du ja nicht machen, ich bin ja im Urlaub. Ne? Nein, aber auch da geht es weiter mit der inneren Herzensbewegung. Höre auf Gott, lasse dich auf Gott ein. Wenn du Urlaubszeiten hast und frei hast, vielleicht nimm dir nicht nur Zeit, einfach mal ein bisschen mehr Geld auszugeben, deine Beine auszustrecken, sondern nimm dir auch mal Zeit, seelisch und geistig bei Gott aufzutanken, um am Herzen verändert zu werden. Amen. Ich möchte gerne noch für uns beten. Vater im Himmel, ich möchte vom ganzen Herzen, Herr, Buße tun und um Vergebung bitten, weil ich, Herr, oft wirklich auch schon so nach 20 Jahren Christsein da bin, Herr, wo ich mich mit Schmerzen abgefunden habe, mit dem Verlorensein der Menschen mich abgefunden habe, mit den Nöten abgefunden habe und mir oft auch diese innere Herzensbewegung fehlt. Aber Herr, du warst bis zum Schluss, warst du innerlich bewegt. Herr, du hast Menschen nicht aufgegeben, du hast Menschen geliebt. Unser Zustand bewegt dein Herz. Es bewegt dich, wie es uns geht. Du weinst, du fühlst mit und du liebst uns. Herr, und wir möchten von dir lernen. Wir möchten uns demütigen, Herr, und von dir diese Liebe lernen. Herr, ich bitte dich vom ganzen Herzen, dass wenn wir jetzt in die Woche gehen, in einen Urlaub fahren oder wo wir unterwegs sein werden, Herr, dass wir Freiraum schaffen, wo du wirken kannst an unserem Herzen, wo du uns heilen kannst, Herr, von unseren Verletzungen, wo du uns heilen kannst von unseren Verhärtungen. Und ich bitte dich vom ganzen Herzen, Herr, dass du unser steinernes Herz nimmst und dass du ein fleischernes Herz da reinsetzt. damit wir dein inneres Mitgefühl hier auf der Erde weitertragen können. In deinem Namen, Jesus. Amen.